Wir werden jetzt bis 2:30 versuchen, eine Übersicht über Hosea zu verschaffen. Zunächst aber einige Vorbemerkungen zu den 12 kleinen Propheten allgemein. Die Bezeichnung ist schon bei den Rabbinern üblich, hebräisch Shneim Asar, die 12. Gemeint ist die 12 Propheten. Oder man nannte sie auch im Judentum Ktanim, was so viel heißt wie die Kleinen im Sinn von die Kurzen. Sie sind natürlich nicht weniger bedeutsam als die großen Propheten, das heißt die Langen, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, aber sie sind vom Umfang her deutlich kürzer. Sie sind üblicherweise im Judentum von Alters her zusammengefasst worden in einer Buchrolle. In Qumran hat man Fragmente gefunden, besonders in Höhle 4, das ist ja die reichste Höhle gewesen, Höhle 4, dort haben wir die meisten Fragmente der 12 Propheten gefunden und auch noch anderswo etwa 7 Rollen. Und man sieht, die waren überall zusammengefasst zu einer Rolle, die kleinen Propheten. Sie bilden also eine besondere Einheit im biblischen Kanon der Heiligen Schrift. Die Reihenfolge ist auch nicht zufällig, aber es sind verschiedene Ordnungskriterien, die wir beachten müssen. Wir können mal ganz grob 3 Perioden der Heilsgeschichte unterscheiden, denen die Reihenfolge der Propheten entspricht. Erstens, die vorassyrischen oder assyrischen Propheten. Das heißt, Propheten aus der Zeit, wo das assyrische Weltreich zur Weltmacht aufstieg und für Israel eine besondere Gefahr wurde. Das sind die Propheten Hosea bis Nahum. Nahum beschreibt ja den Untergang Ninives prophetisch, der schließlich 612 dann auch erfolgt ist, 612 vor Christus. Die zweite Periode ist die babylonische Zeit, in die fällt Habakkuk und Zephania. In der Zeit von Habakkuk kommen die Babylonier immer mehr zur Macht. Sie waren es, die schließlich das Assyrische Reich in die Knie gezwungen haben. In dieser Zeit fallen also diese 2. Und drittens, ganz deutlich abgegrenzt, die nachexilische Zeit. Die 3 letzten, Haggai, Sacharja und Maleachi, waren Propheten aus der Zeit nach der Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft, die ja bekanntlich gedauert hat von 605 bis 538 vor Christus. Nun, das grob zur Reihenfolge und ihren zeitlichen Perioden. Die Tatsache, dass Hosea an der Spitze steht, bedeutet nicht, dass Hosea das älteste der 12 Bücher wäre. Es ist aber das längste und umfassendste Buch. Und darum kam es an die Spitze. Wir werden noch sehen, das älteste, aber zugleich kürzeste Buch ist Obadja. Kommt dazu, dass Obadja in seiner Thematik sehr eingegrenzt ist, sehr fokalisiert ist, nämlich auf die Zukunft Edoms. Darum kam Obadja nicht an die Spitze. Ein umfassendes Buch, das einen großen Überblick gibt über die Heilsgeschichte Israels, kam an die Spitze eben Hosea. Aber bei der Anordnung spielte ferner noch folgendes Kriterium eine Rolle. Solange es ein Nordreich Israel der 10 Stämme gab, hat man die Propheten so angeordnet, paarweise, dass immer zuerst ein Prophet aus dem Nordreich, dann einer aus dem Südreich kam. Wieder einer aus dem Nordreich, aus dem Südreich und so weiter. Hosea, als erster der 12, war ein Prophet des Nordreiches. Dann kommt Joel, ein Prophet des Südreiches. Dann wieder ein neues Paar, Amos, Prophet des Nordreiches, Obadja, Prophet des Südreiches. Jona, ein Prophet des Nordreiches, Micha, ein Prophet des Südreiches. Nahum, ein Prophet des Nordreiches, Habakuk, ein Prophet des Südreiches. Nun spielen auch noch weitere inhaltliche Kriterien eine Rolle bei der Reihenfolge. Schauen wir mal an, Joel 3, Vers 16. Da heißt es, und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen und Himmel und Erde erbeben. Nun schlagen wir Amos auf, 1, Vers 2. Und er sprach, der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme erschallen lassen. Hier sehen wir das Motiv aus Joel 3, wird hier in Amos 1 wieder aufgenommen. Und so entsteht eine Verknüpfung dieser beiden Prophetenbücher. Schauen wir an den Schluss von Amos 9, Vers 12. Übrigens bei Joel, wenn ich sage 3, 16, das ist die alte Elbefelder. Andere Übersetzungen haben 4, 16. Aber es steht genau das Gleiche drin. Also, Amos 9, Vers 12. Auf dass sie den Überrest Edoms und alle die Nationen in Besitz nehmen. Da wird das Gericht über Edom angekündigt. Und das ist bereits das Leitmotiv für das nächste Buch, das sich völlig auf Edom konzentriert und das Endgericht darüber. Obadja 1, Vers 1, Gesicht Obadjas, so spricht der Herr, der Ewige, von Edom. Wenn man die Propheten, die 12 Propheten in eine strenge chronologische Reihenfolge bringen möchte, dann würde das ungefähr so aussehen. Obadja als erster. Joel, ich habe das mit Fragezeichen versehen, weil bei ihm die Datierung etwas schwieriger ist. Dann Jona, Amos, Hosea, Micha, Nahum. Wobei man sagen kann, Jona, Amos fällt etwa in die gleiche Zeit hinein, Hosea, Micha, Nahum auch in die überschneidende Zeitperiode. Danach Habakuk, Zephania auch etwa in der gleichen Zeit zusammen und schließlich Haggai, Zacharia und etwas später Malachi. Nun wollen wir uns an das erste Buch heranwagen. Ich lese ein paar Verse aus Kapitel 1. Das Wort des Herrn, welches zu Hosea, dem Sohn Beeris, geschah in den Tagen Ussias, Jotams, Ahas, Hiskias, der Könige von Juda, und in den Tagen Jerobeams, des Sohnes Joas, des Königs von Israel. Auf den Blättern steht, zum Zeitpunkt der Entstehung des Buches. Wir haben hier die Datierung, Zeit der Könige Ussia, Jotam, Ahas, Hiskia. Das wären also die Jahre 787 bis 686 vor Christus. Das sind Könige des Südreiches. Es wird auch erwähnt, Jerobeam, gemeint ist Jerobeam der Zweite, der regiert hat 782 bis 753 vor Christus. Der Untergang des Nordreiches, der 10 Stämme Israels, erfolgte im Jahr 722 vor Christus und spielt in diesem Prophetenbuch eine ganz wesentliche Rolle. Und so können wir also ansetzen, Hosea zwischen 787, das ist das höchste Datum, das möglich ist, und 722, denn das ist die Erfüllung seiner Prophetie, das unterste Datum. Aber in Hosea selber wird die Erfüllung selber noch nicht beschrieben, sondern angekündigt. Also fällt sein Dienst in diese Jahrzehnte zwischen diesen beiden Daten hinein. Übrigens folge ich hier mit den Zahlen der Chronologie von Edwin Thiele in seinem Buch The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, die geheimnisvollen Zahlen der hebräischen Könige. Es ist ja ein großes Problem, die Chronologie der Könige. Und zwar deswegen, weil rechnet man einfach so die Zahlen durch, der König von Israel, der König von Juda, dann bringt man die so nicht zusammen. Die widersprechen sich. Und wir haben nun aus der Archäologie eine ganz detaillierte Chronologie der Assyrer bis etwa 900 vor Christus zurück. Und das ist fast jedes Jahr belegt, dass man also sehr schön datieren kann. Und diese Chronologie bringt man auch nicht zusammen, weder mit der Chronologie der Könige Judas noch der Könige Israels, des Nordreiches. Wenn man einfach so durchrechnet. Natürlich, die Liberalen, die sagen sofort, ja gut, das verwundert uns nicht, die Bibel ist ja sowieso schlecht überliefert worden. Nun, Edwin Thiele hat alle drei zusammengebracht. Das ist ein mathematisches Wunder, oder? Und zwar so, Kenneth Kitchen ist ja einer der führendsten Altorientalisten, Ägyptologen, ein gläubiger Mann. Er hat schon vor Jahren geschrieben, wahrscheinlich steckt hinter diesen Zahlen der Könige ein Zählsystem, das uns nicht mehr bekannt ist. Er hat nicht gesagt, die Bibel ist schlecht abgeschrieben oder sie ist sowieso nicht historisch, sondern wir wissen einfach zu wenig. Und Thiele hat also das Zählsystem entdecken können, und zwar so, dass er zeigen konnte, man hat unterschiedlich die Königsjahre berechnet. An einem Ort hat man das neue Jahr gerechnet ab dem Frühjahr. Das ist ja markiert durch Tag-Nacht-Gleiche, astronomisch, im Frühjahr. Im anderen Reich hat man gerechnet ab Herbst, dort gibt es wieder eine Tag-Nacht-Gleiche, und dort hat man das neue Jahr angesetzt. Weiter gibt es im Nahen Osten unterschiedliche Zählungen, ob man das Thronbesteigungsjahr mitzählt oder nicht. Also es gab Völker, die zählten Thronbesteigungsjahr und dann 1, 2, 3, 4. Ja? Und andere zählten sofort von Anbeginn der Regierung 1, 2, 3. Und das hat er so durchgerechnet und dann gingen die Zahlen auf. Vom Nordreich und vom Südreich. Er hat also praktisch alle Zahlen zusammengekriegt. Und dann stimmen sie plötzlich auch mit der assyrischen Chronologie überein. Sensationell. Wenn man denkt, dass das Problem war schon längst bekannt, schon in vorchristlicher Zeit. Die älteste Bibelübersetzung, die Septuaginta, hat versucht, diese Zahlen durch Korrektur zu verbessern. Und hat das Ganze noch viel schlimmer gemacht. Juden haben sich Freiheit genommen bei Übersetzungen. Das geschah im 3. Jahrhundert vor Christus. Aber den Urtext, den Grundtext, den haben sie einfach so abgeschrieben, auch wenn sie dachten, da ist ein Problem mit den Zahlen. Das ist interessant. Also da hat man nichts geändert am hebräischen Text. Den hat man einfach stur überliefert. Und nun sieht man, nach über 2000 Jahren wird das Problem plötzlich gelöst. Und John Hieronymus, der Übersetzer der Vulgata, der lateinischen Bibel, hat gesagt, man soll sich nicht die Zeit vergeuden, um dieses Problem der Zahlen zu lösen. Das kriegt man sowieso nicht hin. Aber er hat nicht gezweifelt an der Inspiration der Bibel. Das ist der Punkt. Und so sehen wir, es gibt manchmal Schwierigkeiten beim Bibellesen und dann kann man beten und vielleicht nach einigen Jahren kann der Herr einem das klar machen. Und manchmal muss man halt mehr als 2000 Jahre warten. Also das zur Chronologie, so nebenbei. Das Thema des Buches Hosea ist Gottes Liebe und Israels Untreue. Man könnte das Buch so resümieren, zusammenfassen: Der Ewige ist mit Israel ein Ehebündnis eingegangen. Der Bund am Sinai wird in der Bibel wiederholt gesehen als ein Ehebund, den Gott mit dem Volk eingegangen ist. Doch Israel beging Ehebruch durch Götzendienst. Götzendienst ist ja der Bruch der ersten zwei Gebote der Tora. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das zweite Gebot, man soll sich keine Bilder herstellen und sie verehren. Das war Ehebruch. Nun weiter in der Zusammenfassung. Gottes Liebe macht das Unglaubliche möglich. Ein durch und durch verdorbenes Volk kann durch Buße und Glauben am Ende der Zeit eine völlige Heilung und Erneuerung erleben. Ich lese jetzt Hosea 1, Abvers 2. Als der Herr anfing, mit Hosea zu reden, da sprach der Herr zu Hosea: Gehe hin, nimm dir ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land treibt beständig Hurerei von dem Herrn hinweg. Also etwas so Ungewöhnliches, oder besser gesagt, so Schockierendes. Gott gibt Hosea die Anweisung, er soll eine Israelitin heiraten, die aber eine Hure gewesen war. Und in dieser Ehe sollte er dann Kinder bekommen, die nennt Gott Hurenkinder, eben weil die Mutter eine Hure gewesen war. Dieses Beispiel einer solchen Ehe sollte schockierend wirken auf die Israeliten, um zu zeigen, in drastischer Darstellung, was Israel Gott gegenüber begangen hat. Wie das Verhältnis Israels mit Gott ausgesehen hatte. Vers 3. Und er ging hin und nahm Gomer, die Tochter Diblaims. Das ist schon ein sehr anrüchiger Name. Diblaim heißt doppelte Umarmung. Und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Übrigens, nehmen, hebräisch lakach, bedeutet heiraten. Ja? Also für uns ist es vielleicht im Deutschen nicht so ganz klar, aber das bedeutet heiraten. Also er nimmt die Frau, das heißt, er heiratet Gomer, dann wird sie schwanger, gebiert einen Sohn, Vers 4, und der Herr sprach zu ihm: Gib ihm den Namen Jisrael. Denn noch um ein kleines, so werde ich die Blutschuld von Jisrael an dem Haus Jehus heimsuchen und dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich den Bogen Israels zerbrechen im Tal Jisrael. Und sie wurde wiederum schwanger und gebar eine Tochter, und er sprach zu ihm: Gib ihr den Namen Lo-Ruchama, denn ich werde mich fortan des Hauses Israel nicht mehr erbarmen, dass ich ihnen irgendwie vergebe, aber des Hauses Juda werde ich mich erbarmen und sie retten durch den Herrn ihren Gott, und nicht werde ich sie retten durch Bogen und durch Schwert und durch Krieg, durch Rosse und durch Reiter. Und sie entwöhnte die Lo-Ruchama, und sie wurde schwanger und sie gebar einen Sohn. Und er sprach: Gib ihm den Namen Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk. Und ich will nicht euer sein. Drei Kinder. Und jedes Kind bekommt einen ganz bedeutenden Namen. Also zuerst Jisrael, das ist der Name einer riesigen Ebene in Nordisrael, im Hinterland von Haifa, begrenzt durch Nazareth, Berg Tabor. Die Größe dieser Ebene entspricht etwa dem Bundesland Bremen, als kleinstes Bundesland der BRD, aber Das zeigt auch eine bedeutend große Ebene. Und da haben Kriege stattgefunden seit der ägyptischen Antike. Das geht durch die ganze Bibel hindurch. Und der letzte Krieg, der dort stattfinden wird, ist die Schlacht von Harmagedon. Denn Israel ist ein anderer Name für Ebene Harmagedon. Das ist die gleiche Ebene. Nun haben wir hier die Blutschuld von Israel, die an dem Haus Jehus heimgesucht wird. Jehu wurde ja von Gott eingesetzt, dass er das Haus Ahab, dieses götzendienerische Haus Ahabs, richten sollte. Aber wenn man in den Königen nachliest, ist Jehu in seinem Eifer weit über das Ziel hinausgeschossen. Und darum sagt Gott, dass ihr auch an der Dynastie, das ist das Haus Jehus, die Dynastie Jehus hat ja die Dynastie Ahabs abgelöst, dass eben an ihm diese Blutschuld gerichtet wird und es schließlich zu einem Ende kommen wird des Königstums im Nordreich. Also hier wird bereits der Untergang des Nordreiches angekündigt, der, wie gesagt, 722 vor Christus mit dem Fall von Samaria stattgefunden hat. Und dann haben wir einen zweiten Namen. Das Mädchen heißt Lo-Ruhama. Lo heißt nicht oder nein auf Hebräisch. Also Lo-Ruhama heißt nicht Begnadigte. Gott will also die 10 Stämme wegtun und ihnen jetzt keine Gnade mehr erweisen. Da gibt es aber einen Gegensatz, Vers 7. Aber des Hauses Juda werde ich mich erbarmen und sie retten durch den Herrn, ihren Gott. Das Nordreich fiel, 722. Und die Assyrer wollten weitergehen. Die wollten auch das Südreich erobern und zerstören. Das haben sie auch durch einen schrecklichen Feldzug ausgeführt. Dieser Feldzug wird übrigens, wir kommen später auf, Micha 1, ganz ausführlich beschrieben, Stadt um Stadt, die erobert werden sollte. Aber dann kam die assyrische Armee vor die Tore Jerusalems und der gottesfürchtige König Hiskia nahm Zuflucht bei dem Gott Israels und so wurde die assyrische Armee in einer Nacht geschlagen durch Gott selbst. 185.000 Tote und der assyrische König ist dann unverrichteter Dinge abgereist. Aber des Hauses Juda werde ich mich erbarmen und sie retten durch den Herrn, ihren Gott. Im Bericht im Buch der Könige heißt es ja, der Engel des Herrn schlug. Nicht ein Engel des Herrn, der Engel, wobei hebräisch Malach heißt einfach Gesandter. Gesandter kann angewendet werden für Menschen, für Engel oder sogar für den Sohn Gottes, als der Gesandte des Vaters. Der Engel des Herrn wird im Alten Testament immer wieder mit Jahwe, mit dem Ewigen selbst, identifiziert. Zum Beispiel schon in 1. Mose 16, der Geschichte von Hagar. Und das ist also der Sohn Gottes gewesen, der Juda gerettet hat. Aber des Hauses Juda werde ich mich erbarmen und sie retten durch den Herrn, ihren Gott. Übrigens hat man ja ein Prisma gefunden, wo der assyrische König seine Eroberungstaten verherrlicht. Und er schreibt auf, welche Städte er erobert hat in Juda. Das haben wir also als authentische Inschrift aus der Zeit. Und er erwähnt zum Beispiel Lachisch, was ja im Propheten Micha vorausgesagt wurde, Lachisch wird erobert werden. Und dann heißt es, ich schloss Hiskia ein in Jerusalem wie einen Vogel im Käfig. Und dann liest man aber nichts davon, dass die assyrische Armee so geschlagen wurde übernatürlich, aber Man liest nichts von einer Eroberung Jerusalems. Warum wohl nicht? Er sagt, all die Städte habe ich erobert und Hiskia habe ich eingeschlossen. Aber er erzählt nichts von einer Eroberung. Diese Schande hatte natürlich nicht auf das Prisma genommen. Die assyrischen Könige wollten sich ja verherrlichen für spätere Generationen. Darum haben sie solche Prismen, war das üblich, unter den Türpfosten sind die vergraben worden für spätere Generationen, damit sie staunen können über den Glanz und die Macht der einstigen assyrischen Könige. Also die Schande hat er nicht aufgeschrieben, aber dadurch, was fehlt in der Inschrift, wird deutlich, dass es genau so geschehen ist. Dass Jerusalem eben gerettet wurde. Die assyrische Armee hätte nie Halt gemacht vor irgendeiner Stadt, aber vor Jerusalem mussten sie. Interessant, wer spricht eigentlich in diesen Versen? Hosea 1, ja in Vers 2 lesen wir, als der Herr, also Jahwe, anfing mit Hosea zu reden. Da sprach der Herr zu Hosea, Doppelpunkt. Der Herr spricht und in Vers 7 sagt er, aber des Hauses Juda werde ich mich erbarmen und sie retten durch Jahwe, ihren Gott. Er sagt nicht, ich werde sie retten. Und ich werde sie retten durch Jahwe, ihren Gott. Da merkt man, dass es mehr als eine Person in der Gottheit gibt. Könnt ihr sagen, der Vater spricht hier über den Sohn, der als der Engel des Herrn Juda, speziell Jerusalem, gerettet hat. Und so konnte das Südreich weiter bestehen, während das Nordreich eben vernichtet wurde. Lo Ruchama, ich werde mich des Nordreiches nicht mehr weiter erbarmen. Das muss ein Ende nehmen. Aber nun kommt Vers 8, nach Vers 8b, ein drittes Kind. Lo Ami. Und dieser Name wird nicht beschränkt auf das Nordreich. Nicht mein Volk. Gott kündigt also diese Bundesbeziehung mit Israel auf, aber mit Israel bestehend aus dem Nord- und dem Südreich. Gott sagt, ich will nicht mehr euch als mein Volk anerkennen. Denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht euer Gott sein. Und dieses Verhängnis steht auch über dem Südreich, also auch über dem jüdischen Volk. Seit dieser Zeit. Und es ist eindrücklich, die Juden sind nach Babylon gekommen, später, 605 bis 538, aber dann durften sie wieder zurückkehren ins Land. Durften den Tempel wieder aufbauen, aber sie waren nicht mehr Ami, mein Volk, sondern Lo Ami. Das will sagen, sie hatten nicht mehr diese Beziehung wie früher. Und dies drückte sich aus durch eine ganz eigenartige Sache im Tempel. Das Allerheiligste war seit dem zweiten Tempel ein leerer Raum. Die Bundeslade war nicht mehr da. Die Bundeslade war das Zeichen des Bundes in der Anerkennung Israels als Gottes Volk. Aber das hatten sie im zweiten Tempel nicht mehr. Eindrücklich, als Pompeius im Jahr 67 vor Christus mit den römischen Armeen nach Jerusalem einmarschierte. Übrigens am Yom Kippur war das. Also einen Yom Kippur-Krieg gab es schon früher, vor 1973. Hat ein Massaker angerichtet unter der Bevölkerung und dann ging er in den Tempel hinein. Man flehte ihn an, doch nicht ins Allerheiligste zu gehen. Er ging ins Allerheiligste hinein und war entsetzt. Das war ein leerer Raum. Unter den Heiden hatte man die üble Nachrede verbreitet, die Juden würden einen Gott mit Eselskopf anbeten. Aber sie zeigen ihn nicht. Alle anderen Völker zeigen ihre Götter an allen Straßenecken, aber die Juden tun immer so geheimnisvoll, die zeigen ihr Götzenbild nicht. Da ging er hinein und sah nicht mal die Bundeslade. Hätte er sie gesehen, hätte er sicher gedacht, aha, jetzt wissen wir es, die Juden beten zwei solche Sphinxgestalten an. So nannten die Heiden die Cherubin-Gestalten. Nein, es war ein leerer Raum. Und das war ein Zeugnis, das dann auch durch den römischen Geschichtsschreiber Tacitus verbreitet wurde in der alten Welt. Ein leerer Raum. Der Gott Israels lässt sich nicht abbilden, wie die Götter der Heiden. Wir gehen weiter. Doch die Zahl der Kinder Israel wird sein wie der Sand des Meeres, der nicht gemessen und nicht gezählt werden kann. Und es wird geschehen, anstatt dass zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, hebräisch Lo Ami, wird zu ihnen gesagt werden, Kinder des lebendigen Gottes. Und die Kinder Juda und die Kinder Israel werden sich miteinander versammeln und sich ein Haupt setzen und aus dem Land heraufziehen, denn groß ist der Tag von Jesrael. Sprecht zu euren Brüdern, mein Volk, hebräisch Ami, und zu euren Schwestern, Ruchama, Begnadigte. Also Gott sagt voraus, es wird aber die Zeit kommen, wo all dies geändert wird. Anstatt, dass gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, wird man sagen, Kinder des lebendigen Gottes. Also Israel wird nicht ewig nicht mein Volk sein, sondern das wird in der Endzeit, das heißt in der Zeit der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit, wird das gedreht werden. Und das ist eine ganz wichtige Stelle, die deutlich macht, dass all diese Lehren, dass Israel definitiv als Volk verworfen sein und nur noch eine Zukunft hätte, insofern sie durch Bekehrung heute in die Gemeinde integriert würden, dass sie falsch ist. Hier wird ganz deutlich gesagt, dass Israel als Nation wieder als Volk Gottes angenommen wird in der Endzeit. Wieder Gnade erfährt. Aber das alles steht im Zusammenhang mit einem großen Tag, der hier genannt wird, denn groß ist der Tag von Jesrael. Das ist der Tag von Harmagedon, Offenbarung 16. Die Wiederkunft Christi, und das markiert diese Wende. Dieses treulose Israel wird in der Endzeit wieder neu von Gott angenommen werden. Und das finden wir so schön zusammengefasst in Kapitel 2, Vers 19. Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Gericht. Und in Güte und Barmherzigkeit. Und ich will dich mir verloben in Treue. Und du wirst den Herrn erkennen. Und es wird geschehen an jedem Tag. Da werde ich erhören, spricht der Herr. Ich werde den Himmel erhören. Und dieser wird die Erde erhören. Und die Erde wird erhören das Korn und den Most und das Öl. Und sie werden Jesrael erhören. Und ich will sie mir säen in dem Lande und will mich der Loruchama erbarmen. Und ich will zu Lo-Ami sagen, du bist Ami, mein Volk. Und es wird sagen, mein Gott. Also dieses abgefallene, ehebrecherische Israel, die 12 Stämme, wird Gott am Ende wieder annehmen. Es wird eine Zeit des Segens sein, darum wird hier gesprochen, wie die Erde sprossen wird. Und das hat nun wieder einen Zusammenhang mit Jesrael. Jesrael ist eine der fruchtbarsten Ebenen in Israel. Und Jesrael heißt, er wird säen oder er sät. Das ist das Saatland und ist auch heute ein ganz bedeutendes Ackergebiet in Israel. Ja, wir machen jetzt Pause, wie gesagt. Und fahren dann noch mit dem Rest von Hosea weiter.